Okay. Es war ursprünglich geplant, dass ich eine Ansage zur Übersetzung mache, aber die kann ich mir jetzt sparen. Und dann kann ich wie geplant hier einsteigen und freue mich sehr, dass ich heute bei euch im Gottesdienst predigen darf, dass Roland mich eingeladen hat. Und ich möchte gerne einsteigen mit drei kurzen Begebenheiten oder Dingen, die mich bewegen im Hinblick auf Gebet, einfach so als Einstieg in das Thema. Und zwar war ich vor einiger Zeit im Libanon, das ist direkt neben Israel und gleich an der Grenze zu Syrien, und habe dort die Partner, die wir von Hilfe für Brüder haben, besucht, habe mit ihnen einfach mal, wir haben geschaut, wie werden denn die Mittel, die wir von Hilfe für Brüder zur Verfügung stellen, dort auch eingesetzt und umgesetzt. Und ich war sehr bewegt von dem, was ich dort gesehen und erlebt habe, und müsstet ihr vielleicht weiterschalten, habt darüber gestaunt, zu sehen, dass dort unheimlich viel in Bewegung ist. Da ist auf der einen Seite in dieser BK-Ebene, das ist im Libanon, aber an der Grenze zu Syrien, dort sind 1 Million Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge, die dort in Zelten wohnen, sehr, sehr einfach wohnen, auf viel Hilfe von außen angewiesen sind, selber gar nicht sonst durchkommen würden. Und ich war mit etlichen unserer christlichen Partner dort unterwegs und habe einfach nur darüber gestaunt, wie die Partner dort das eine mit dem anderen verbinden. Zum einen dorthin gehen und wirklich helfen mit Lebensmitteln, mit Zeltplanen, mit Heizmaterial und das Notwendigste weitergeben. Und es immer aber auch verbinden mit einem christlichen Zeugnis, ohne dass es darum geht, dass man dort zwangsmissioniert oder das eine gegen das andere eintauscht, aber einfach das ganz normal und natürlich miteinander verbinden. Und dann sitzt man in so einem Zelt und man unterhält sich mit den Menschen über das, was sie erlebt haben in Syrien und wie sie in den Libanon gekommen sind. Und man geht am Ende und man betet noch miteinander. Und zwar zu Jesus. Und dann ist man in der Gemeinde mit dabei und staunt einfach nur, dass es dort Kleingruppen gibt, wo syrische Flüchtlingsfrauen dabei sind, die Jesus nicht kennen, die muslimischen Hintergrund haben, die aber in die Gemeinde kommen zur Kleingruppe, und dort wird über die Gleichnisse geredet. Und anschließend wird sich ausgetauscht über Gebetsanliegen. Und dann bleiben die Frauen da. Und dann wird das so im Einzelnen noch miteinander und füreinander gebetet. Und ihr glaubt es nicht, aber dort geht richtig die Post ab. Dieser kleine Gemeinderaum, der war proppevoll, würde sagen 75-85% waren Muslime, die an diesem Gottesdienst teilgenommen haben und die dort in Jesus-Gottesdienst gekommen sind und die von Jesus gehört haben. Und damit will ich sagen, da wird gebetet, da wird Jesus-Zeugnis gegeben und da passiert richtig was. Da entsteht Gemeinde, die eine Gemeinde, die hat inzwischen über 270 Kleingruppen. Also da ist richtig was los, und da merkt man, da wird viel gebetet, wird aber auch viel gearbeitet. Aber Jesus ist am Werk und Jesus bewegt etwas. Ein zweiter Eindruck, ganz was anderes, ganz anderes Thema, das ist in Berlin. Und da war vor kurzem die 22. internationale Gebetskonferenz oder das internationale Gebetsfrühstück. Das ist ursprünglich mal in Washington entstanden, während dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist von politischer Seite her ein Gebetsfrühstück. Und da kommen etwa 350 Leute zusammen, die, es ist sehr international, 350 Leute, etwa 50 verschiedene Nationen sind da vertreten und viele Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag oder aus den unterschiedlichen Landtagen. Und die kommen zusammen und es geht um Gebet, es geht um Wort Gottes und es geht um einen sehr, sehr offenen Austausch darüber. Und das möchte ich euch einfach vielleicht so als zweiten Link und Start in dieses Thema mitgeben. Einmal, wir beten für die Menschen in der Welt, aber wir haben einen Auftrag auch für unsere Politiker zu beten. Denn manch einer hat davon erzählt, dass dieses Gebetsfrühstück, was Sie als Bundestagsabgeordnete einmal in der Woche, Freitagmorgens im Bundestag haben, dass das so der einzigste Ort ist, wo Sie als Freunde zusammen sind. Und sonst, gerade jetzt in Zeiten von Wahlkampf, es viel auch um harte Bandagen und viele Herausforderungen geht. Und das ist einfach nochmal so ein Eindruck, ganz anderes Thema, aber auch Gebet. Und wo wir auch einen Auftrag haben, für die, die in Verantwortung sind, in Politik zu beten. Und wo ich denke, gerade diese Themen Ehe für alle und so weiter, was jetzt durch den Bundestag auch ging, da sind die Christen ganz, ganz schön herausgefordert und brauchen viel Gebetsunterstützung. Und noch ein dritter kurzer Impuls zum Einstieg. Und das sind unsere Partner, mit denen wir von Hilfe für Brüder zu tun haben, wo wir weltweit vernetzt sind mit Gemeinden und christlichen Organisationen. Und ich mit so dem einen oder anderen Bischof und Leiter von einer christlichen Organisation im Gespräch bin. Und das hier ist ein Bischof aus Uganda, der Bischof Kremner. Und ich merke, die Leute, die in geistlicher Verantwortung stehen, die brauchen ganz schön Gebetsunterstützung. Und wir reden immer wieder über diese Herausforderungen, die sie haben in ihren Ländern, in ihren Kontexten. Und das einfach auch nochmal als so ein Bild, als so ein Start in dieses Thema hinein. Gebet. Gebet wird gebraucht an allen Ecken und Enden. Und wir als Gemeinde, wir sind herzlich eingeladen, da mitzubeten. Und ich habe das jetzt nicht abgesprochen, aber ich mache das jetzt einfach mal und brauche das nächste Bild. Und zwar, das sind unsere Ältesten mit drauf. Und das will ich euch einfach mal auch mit ans Herz legen. Auch hier in der Gemeinde und in der Gemeindeverantwortung hat man viel zu tragen. Und da gibt es auch manchmal Gegenwind und da gibt es auch manchmal Herausforderungen. Und ich möchte euch auch da einladen, nicht nur wie wir beten für Gemeinden und Bischöfe und Verantwortliche in der Welt, auch für unsere Ältesten und ihre Familien, ihre Frauen zu beten in ihren Verantwortungen hier. Gebet, ein großes Thema, zu dem man unheimlich viel sagen kann. Und jetzt habe ich darüber geredet, was in der Welt ist, was in der Politik ist, vielleicht auch hier in der Gemeinde. Und jetzt möchte ich dazu überleiten zu der Frage, wie es um dein persönliches Gebetsleben steht, wie es dir in deinem Leben mit Jesus denn geht und in dem, wie du Gebet gestaltest. Ich wurde vor einiger Zeit ganz schön herausgefordert. Und zwar hat das Bibelstudienkolleg in Ostfildern mich angefragt, ob ich eine Vorlesung zum Thema Gebet halten kann. Und das Erste, was passiert, wenn diese Frage kommt, ist, dass ich mich frage, ja Mensch, Tobias, wie betest denn du eigentlich? Wie steht es um mein persönliches Gebetsleben? Und da geht man das mal so eine Woche, geht einem da so durch den Kopf und da fällt einem natürlich diese persönlichen Gebetszeiten ein. Dann vielleicht auch das Gebet in der Familie, beim Abendabschluss. Dann habe ich das Privileg und die Möglichkeit, dass ich bei Hilfe für Brüder im Verbund auch mit christlichen Fachkräften und Coworkers arbeite und wir dort immer vor Sitzungen zum Beispiel beten, jeden Tag eine Andacht haben um 12 Uhr, wo der Fokus auf Gebet liegt. Also ich habe so manche Möglichkeiten zu beten während meiner Woche, einfach auch, weil ich in einem christlichen Werk arbeite. Aber ich habe gemerkt, Mensch, da gibt es auch noch das ein oder andere Thema, an das muss ich ran, beim Thema Gebet. Obwohl ich ein alter Hase bin, obwohl ich schon lange Christ bin, aber das Thema Gebet hat mich nochmal ganz schön herausgefordert. Und ich möchte das zum Anlass nehmen und auch euch heute ein bisschen herausfordern und mal ein bisschen in Frage stellen und euch dazu anregen, wie steht es um euer Gebetsleben? Wie steht es um eure Beziehung mit Jesus? Wie geht es euch damit? Und ich habe in dem hervorragenden Buch, was ich euch sehr ans Herz legen möchte, von Tim Keller, das Buch Beten, eine tolle Anleitung und Fragestellung gefunden, über die ich euch jetzt mal bitte nachzudenken, wo ich euch mit hineinnehmen. Und zwar geht es um ein Segelboot. Und dieses Segelboot, das soll einfach mal so ein Vergleich sein zum Thema Gebet und Gebetsboot. Und so ein Segelboot, das kann in ganz unterschiedlichen Lagen sein. Und das eine, wie wir das hier auf dem Bild sehen, das ist diese Fragestellung, segelst du gerade? Da dürft ihr weiterschalten. Segeln heißt, du lebst dein Leben als Christ mit Rückenwind. Dein Boot wird vom Segel getrieben. Gott ist Realität in deinem Herzen. Oft spürst du seine Liebe. Du erlebst sogar Gebetserhörungen. Und wenn du in der Bibel liest, dann macht das richtig was mit dir. Dann merkst du, das hat Bedeutung für dich und für dein Leben. Du merkst, wie Gott zu dir spricht. Du merkst, wie Menschen in deiner Umgebung ergriffen werden, weil der Heilige Geist in dir lebt und in dir am Werk ist. Das ist das Segeln. Und die Frage an dich, segelst du gerade? Oder vielleicht ist es auch, dass du gerade am Rudern bist. Rudern heißt, du empfindest, dass Beten und Bibellesen vielleicht mehr eine Pflicht ist als eine Freude. Oft, vielleicht wenn auch nicht immer, aber ist es doch so, dass Gott weit weg zu sein scheint und dass du nur selten seine Gegenwart spürst. Du erlebst vielleicht ab und zu mal noch Gebetserhörungen, aber möglicherweise kämpfst du auch mit Zweifeln. an Gott, an dir selbst. Und trotz all dem versinkst du noch nicht im Selbstmitleid, sondern du liest weiter deine Bibel, du betest weiter regelmäßig, du gehst zum Gottesdienst, dienst deinen Menschen, all der Dürre in deinem Leben zum Trotz. Ja, und dann noch ein weiteres. Und es ist das Treiben. Treibst du gerade? Treiben heißt, du lebst das, was der Ruderer erlebt, aber die geistliche Dürre und die Probleme in deinem Leben nehmen überhand. Und als Reaktion darauf ruderst du nicht weiter, sondern du legst die Ruder hin, du lässt dich treiben, du verspürst kein Bedürfnis, vor Gott zu treten oder ihm zu gehorchen, und so hörst du auf mit Bibellesen und Beten. Du gibst dich dem um dich selbst drehen hin, und das ist das natürliche Folge, wenn das Mitleid im Leben dann einfach überhand nimmt. Um dich zu trösten, um dich selbst aufzufangen, gibst du dich irgendwelchen Süchten und irgendwelchen Ersatzbefriedigungen hin. Das kann kulinarisch sein, das kann sexuell sein oder sonst auch irgendwie. Das ist das Treiben. Und dann kommt noch ein vierter Punkt, dem ich dich herausfordern möchte. Sinkst du vielleicht sogar schon? Du hast dich lang genug treiben lassen, um dem Bild von einem Segelboot zu bleiben. Und irgendwann merkst du, es kommt zum Stillstand in deinem Christenleben. Da ist vielleicht Selbstmitleid, da ist Groll und da ist eine harte Schale um dein Herz. Und jetzt kommt in die Situation vielleicht eine schlimme Krankheitsdiagnose oder eine andere Krise und plötzlich merkst du, es rutscht alles weg und du hörst ganz auf, Jesus nachzufolgen. Ich möchte dich bitten, ganz kurz innezuhalten und dir Gedanken zu machen, wo du gerade stehst in deinem Gebetsleben. Segelst du, ruderst du, treibst du oder sinkst du? Ich glaube, dass dieses Bild von einem Segelschiff ganz gut zeigt, wie so ein Leben von uns als Christ sein kann. Und ich glaube, dass so ein Bild von einem Segelschiff aber auch zeigt, diese Verantwortung, die wir in unserem Leben haben und wie so eine Beziehung mit Jesus unser Leben unglaublich reich machen kann. Reich natürlich nicht im materiellen Sinne, aber reich, und dazu möchte ich euch heute einladen und ermutigen, reich von allergrößter Freude, von größter Erfüllung, von größter Dankbarkeit. Und es liegt aber an uns, und da haben wir auch eine Verantwortung als Christen, als Jesus-Nachfolger, diese Gnadenmittel, die Gott uns da gegeben hat, die auch wirklich regelmäßig und diszipliniert in Anspruch zu nehmen. Also, dass wir tatsächlich an uns selbst arbeiten und dranbleiben im Gebet, in der Bibellese, indem, dass wir Gemeinschaft mit Christen suchen. Und ich glaube, und deshalb spreche ich das heute an, dass manchmal in unserer Zeit heute, ich habe so diesen Eindruck, diese grundsätzlichen Dinge, die eigentlich für jeden klar sind und für alle verständlich sind, irgendwie auch ein bisschen aus der Mode kommen. Dass sie im Alltagstrubel ganz, ganz schnell an Priorität verlieren und einfach hinten runterfallen. Und dass es dann vielleicht in unserer frommen Welt, auch gerade heutzutage, immer mehr um die Event- oder um auch die Erlebniskultur geht. Ich muss zum nächsten Event, ich muss das nächste große Erlebnis haben. Ich habe mich kürzlich unterhalten, mit einem Freund darüber ausgetauscht, der selbst auch Pastor ist, über diesen Mega-Hype mit dieser Mehrkonferenz, die da stattfindet in Augsburg und wo 10.000 Leute hingehen zur Gebetskonferenz. Und ich finde das sehr cool, solche Motivationskonferenzen. Und wenn ich da mich schon manchmal ein bisschen frage, wird wirklich kritisch auch ein bisschen darüber reflektiert, was dort alles passiert und wer dort alles eine Bühne bekommt, wie irgendwelche Leute aus dem Vatikan. Aber grundsätzlich ist ja nichts falsch an solchen Konferenzen. Aber auf der anderen Seite denke ich, wie sieht es mit dem Alltag aus? So eine Konferenz kann uns ermutigen, kann uns einen Start geben, einen Hype geben. Aber eigentliche Jesus-Nachfolge und auch das Erlangen von Tiefe im Glaube, das geschieht auch im Alltag. Und da gibt es dann eben Höhen und geistliche Höhenflüge und da passiert richtig was. Und auf der anderen Seite eben auch die eine oder andere Tiefe. Auch da, wo vielleicht gefühlsmäßig wir dann nicht immer total am Start sind und total hype sind. Und da gibt es ja so vieles in unserem Leben, das eher unser Leben schon außer Kontrolle bringt. Wir haben Freunde, die haben uns am Freitagmorgen angerufen und da am Tag vorher haben die Eltern einen wahnsinnig schweren Verkehrsunfall gehabt. Die haben das erstmal stundenlang gar nicht gewusst. Die Eltern waren zu Besuch da, sind nach Hause gefahren Richtung Freiburg und dann hatten die diesen Verkehrsunfall. Die eigenen Kinder haben es erst irgendwie zufällig mitbekommen, dass da was passiert ist. Und da geht es um Leben und Tod. Und plötzlich ist das Leben völlig out of control. Und da kann so ein Unfall sein, da kann eine Krankheit sein, da können wir den Job verlieren, da kann eine Beziehungskiste oder Beziehungskrise kommen. Und plötzlich ist unser Gefühlsleben durcheinander. Und dann ist die Frage, wo stehen wir in unserer Beziehung zu Jesus, wenn sowas eintritt? Welchen Halt haben wir? Was macht uns dann fest? Ich habe einen Freund vor kurzem per E-Mail im Kontakt, ich habe ihn gefragt, hey, wie geht's dir in deiner Beziehung mit Jesus? Wo stehst du gerade in deiner Beziehung mit Jesus? Und er hat mir Folgendes geantwortet und ich dachte, das passt genau da rein, ich lese es euch mal vor. Mein geistlicher Zustand momentan. Ich liebe Jesus. In dieser Beziehung lebe ich auch. Aber ich fühle momentan nicht viel. Zum Glück, dass Gefühle nicht alles sind. Im Gegenteil, ja. Unsere Beziehung ist eine Entscheidung. Und dennoch freue ich mich auch wieder mehr, mit Jesus zu erleben und dadurch erfrischt zu werden. Also mein Freund, der mir das geschrieben hat, der saß gerade nicht im Segelboot bei vollem Wind. Da war jetzt gerade nicht voll die Action im geistlichen Leben. Ich würde sagen, das war so ein typischer Ruderer. Der saß am Ruder, aber der blieb dran. Er blieb dran an Gott, er blieb dran im Gebet, in der Hoffnung, dass dieses Segel schon bald wieder richtig Fahrt aufnimmt und dass da der Wind wieder reinkommt. Und das glaube ich und davon bin ich überzeugt, dass wenn wir trotz aller widrigen Umstände, trotz aller Gefühle, die unser Leben das Up und Down geben, weiter dranbleiben im Gebet, in der geistlichen Gemeinschaft, wenn wir Gott gehorsam sind, dann wird dieses Lebensboot, in dem wir uns befinden, nicht ins Treiben kommen, sondern dann wird es vielmehr wieder in Fahrt kommen, wenn der Wind kommt. Und dann wird es weitergehen. Und ich weiß nicht, welche Antwort du dir vorher gerade gegeben hast. Ob du voll oben auf bist am Segeln oder ob du vielleicht gar am Treiben oder am Sinken bist in deiner Beziehung zu Jesus. Weiß ich nicht, wo du jetzt stehst. Die Frage beantwortest du dir selbst. Aber was ich jetzt gerne machen möchte, ist, euch ein paar Gedanken noch weitergeben und euch ermutigen, wie ihr dieses Boot zum Segeln, am Segeln haltet und wir auf diesem Boot des Lebens mit Jesus weiter kraftvoll unterwegs sein könnt. Und dann möchte ich euch bitten, jetzt weiterzuschalten. Es tut mir leid, dass es nicht funktioniert. Noch einmal zurück, bitte. Wir waren bei diesem Segelboot und wir gehen weiter zu dem Thema, wie steht es um dein Gebetsleben? Und was mich persönlich sehr weitergebracht hat und herausgefordert hat, waren die drei Grundarten des Gebets, die Tim Keller in seinem Buch vorstellt. Und die möchte ich euch jetzt etwas vorstellen, möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen. Und jetzt kommt die PowerPoint. Und zwar sind die drei Grundarten des Gebets, die Tim Keller nennt in seinem Buch, einmal das nach oben gerichtete Gebet. Und das ist die Anbetung und der Dank. Und dann gibt es das nach innen gerichtete Gebet. Das ist die Selbstprüfung und die Sündenbekenntnis. Und dann das nach außen gerichtete Gebet. Das ist die Bitte und die Fürbitte. Und da ist mir jetzt ganz wichtig, nicht jede Grundart oder jede Dimension des Gebets gilt es hier, irgendeiner da den Vorzug zu geben, sondern alle drei spielen zusammen. Alle drei stehen sogar in Wechselwirkung zueinander. Und das möchte ich euch jetzt gerne ein bisschen entfalten. Einfach zum Beispiel, je mehr ich verstehe, also nach oben, je mehr ich in der Anbetung bin, je mehr ich von dieser Größe Gottes verstehe, je mehr ich verstehe, wer er ist, umso mehr wird mir zum Beispiel bewusst, wie sündhaft ich bin. Oder die Buße, die ich daraufhin tue, zeigt mir immer mehr die Gnade, die Gott mir schenkt. Oder je mehr ich diese Größe und Macht Gottes erkenne, umso mehr erkenne ich auch, dass ich alle Bedürfnisse, die ich habe, wirklich in Gottes Hand abgeben kann und bei Gottes Hand liegen lassen kann. Und deshalb jetzt das Erste, das nach oben gerichtete Gebet, da möchte ich eigentlich mit beginnen. Lob und Dank, der auf Gott ausgerichtet ist. Gott loben heißt, ich bete ihn an für das, was er selber ist. Und Gott danken heißt, ich preise ihn für das, was er getan hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich stand in der Vergangenheit ganz, ganz oft in der Gefahr, dass ich den Schwerpunkt auf die Bitte und die Fürbitte hatte. Vielleicht manchmal auch noch das eine oder andere Dankanliegen. Aber Anbetung, Anbetung in meinem persönlichen Gebetsleben, Anbetung hier, ja, in der Gemeinde, aber Anbetung im persönlichen Gebetsleben, wo kommt es vor? Und ich glaube, daran mangelt es auch oft, dass wir diese Liste immer länger wird, wir immer mehr sehen, wir beten und beten und vielleicht passiert auch an mancher Stelle gar nichts. Und das frustriert dann auch. Wenn wir das Vaterunser anschauen, und jetzt kommt endlich ein Bibelvers, wenn wir das Vaterunser anschauen, Matthäus 6, Vers 9, das Vaterunser, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, da sagt Jesus, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Oder wenn wir den Epheserbrief anschauen, Epheser 1, die Verse 11 und 12, da wird sogar deutlich, dass uns, ja, wir beauftragt sind, wir sogar erlöst sind, um anzubeten. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinem Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Also wir sind bestimmt, Gott zu loben. Dein Name werde geheiligt. Wir sind erlöst, um anzubeten, mit dem Ziel zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit, dass wir dazu beitragen, dass wir Anbeter sind als Christen, als Jesus-Nachfolger. Oder dann Johannes 4, Vers 23. Ja, Gott sucht regelrecht Menschen, die ihn anbeten, die ihn verherrlichen. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott sucht Anbeter. Wo betest du Gott an? Wo kommt Anbetung in deinem Gebetsleben vor? Und ich glaube, wenn wir unsere Gebetszeiten mit der Anbetung beginnen, wenn wir unsere Gebetszeiten mit diesem Lob Gottes beginnen, dann wird sich in unserem Leben was verändern. Und da gibt es ja viel, wofür wir Gott anbeten und loben können. Gott, ein Gott, der voller Licht ist, voller Seligkeit, voller Schönheit. Ein Gott, ist euch das bewusst, der von nichts abhängig ist, von gar nichts. Aber von Gott ist alles abhängig. Ein Gott, der ewig existiert, der schon immer war und immer sein wird, der allgegenwärtig ist. Heute Morgen, hier ist Gott gegenwärtig. Ein Gott, der vollkommen ist, der vollkommen liebt, der vollkommen weise ist, der vollkommen herrlich ist, der vollkommen heilig ist. Ein Gott, an dessen Herrlichkeit und Größe nichts und niemand heranreicht. Was passiert also, wenn wir anbeten? Was passiert, wenn wir das in unsere Gebetszeit als Startpunkt setzen? Ich glaube, je mehr wir uns mit dieser Anbetung beschäftigen, je mehr wir uns damit auseinandersetzen, wer dieser Gott wird, ist, umso mehr kommen wir ins Staunen darüber, wie großartig dieser Gott überhaupt ist. Ich glaube, je mehr wir über diese Vollkommenheit Gottes Bewusstsein erlangen und über seine Heiligkeit, desto mehr werden uns auch unsere eigenen Macken und unsere eigenen Sünden greifbar. Je mehr wir die Großartigkeit Gottes wahrnehmen, desto mehr sehen wir auch, wie wir total abhängig von ihm sind. Und umso mehr werden wir auch bereit, all unsere Nöte, all unsere Bedürfnisse ihm hinzulegen. Ich glaube sogar, wenn wir immer anfangen, zuerst mal unsere Fürbitteliste abzuarbeiten. Wenn wir immer zuerst mit dem anfangen, was uns beschäftigt an To-Dos, für wen und für was wir alles beten möchten, dann kann das ganz schön beschwerlich werden. Dann ist es ganz schön viel Arbeit. Und dann überkommt uns das vielleicht als eine ganz schön große Last. Und dann frustriert das. Und dann hören wir vielleicht ganz auf zu beten. Aber wenn wir mit der Anbetung, mit dem Lob Gottes anfangen, dann nehmen wir einen Perspektivwechsel ein. Dann wird uns in unserer Gebetszeit bewusst, mit wem wir es zu tun haben. Und dann stärkt das mein Glauben. Und dann stärkt das mein Gebet. Und dann wird auch manches Gebetsanliegen, das ich habe, betrachten wir dann in einem anderen Licht. Weil wenn ich mir bewusst mache, wie groß und herrlich dieser Herr ist und dieser Gott ist, umso mehr glaube ich auch wieder an die Kraft, dass er meine Gebete erhören kann. Tim Keller hat ein wunderbares Zitat dazu geschrieben. Entweder wir lernen es, Gott zu loben, oder wir leben in einem armseligen Schattenland. Es reicht nicht, mit unseren grauen Zellen zu glauben, dass Gott uns liebt oder weise oder groß ist. Wir müssen ihn für diese Dinge preisen. Preisen auch vor anderen, wenn aus unserem Kopfwissen etwas werden soll. Dass unser Herz, ja unser ganzes Leben verändert. Loben lernen macht uns zu anderen Menschen. Wir müssen ihn für diese Dinge preisen auch vor anderen, wenn aus unserem Kopfwissen etwas werden soll, dass unser Herz, ja unser ganzes Leben verändert. Loben lernen macht uns zu anderen Menschen. Und deshalb will ich sagen, Anbetung ist eigentlich so das Alpha-Gebet. Also das Gebet, das alle anderen Gebete und Gebetsarten beflügelt, motiviert und prägt. Und ich will dich heute Morgen fragen, wo kommt Anbetung in deinem Leben vor? Und nicht nur hier heute Morgen im Worship, 3 Lieder lang, sondern wo kommt das in deiner Woche vor? Wo spielt das eine Rolle? Mein Gebetsleben hat es total verändert, diese Anbetung an den Anfang zu stellen. Das hat richtig was mit mir gemacht, mit meiner Beziehung zu Gott. Und ich freue mich darauf, anzufangen und Gott zu loben. Es ist manchmal nur nicht immer so einfach, gleich zu wissen, wofür kann ich jetzt Gott einfach eigentlich loben oder wie kann ich ihn anbeten? Und ich werde euch am Ende die Gebetssystematik, so nennt das Tim Keller, die er entworfen hat und entwickelt hat, einfach ein Blatt verteilen, das ihr gerne mitnehmen könnt. Mir hilft das in meiner Anbetungszeit, meiner persönlichen Anbetungszeit. Und wenn ihr wollt, dürft ihr das gerne mitnehmen. Das ist eine DIN A4-Seite mit Impulsen und Ideen zur persönlichen Anbetung. Also Anbetung. Damit wollte ich loslegen, damit wollte ich starten. Und jetzt machen wir weiter. Neben dem nach oben gerichteten Gebet geht es jetzt noch um das nach innen gerichtete Gebet. Und da geht es dann um die Selbstprüfung und um die Sündenbekenntnis. Es geht hier also um ein vertieftes Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit, auch um eine tiefere Erfahrung der Vergebung, der Liebe und der Gnade Gottes. Und das wissen wir. Wenn wir durch die Bibel gehen, wenn wir durch die Bibel lesen, dann stellen wir fest, da gibt es einen Gott, der uns vergibt. Das ist Fakt, das wissen wir. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, wir haben es mit einem so heiligen Gott zu tun, dass er Sünde nicht ungestraft lassen kann. Und so lesen wir in Römer 3, die Verse 22 bis 24, dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nichtjude ist. Denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, der Sünde nicht ungestraft lassen kann. Und wir haben es mit einem gnädigen Gott zu tun, der Sünde vergibt. Und deshalb möchte ich euch heute Morgen fragen, lebt ihr mit Jesus? Habt ihr Jesus in eurem Herzen? Habt ihr das, was wir hier im Römerbrief lesen und was Paulus uns da geschrieben hat? Habt ihr dieses freie Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus schon angenommen? Ich möchte euch einladen, dieses Geschenk Jesu anzunehmen. Denn wenn wir diese Gnade der Vergebung durch Jesus Christus in Anspruch nehmen, dann dürfen wir wissen, dass Sünde uns nicht mehr verdammen kann, weil Jesus für unsere Sünden als Opfer gesühnt hat. Lebst du mit Jesus? Denn für Gott bedeutet Sünde etwas so Schlimmes, dass er seinen Sohn Jesus dafür hat sterben lassen. Und deshalb müssen wir immer beide Aspekte von Gnade auch im Blick behalten. Wir dürfen nicht das Kreuz verharmlosen, und das passiert leider viel zu schnell, weil wir ja meinen, dass diese Vergebung keine große Sache ist. Es hat jemand das Leben gekostet. Und auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht daran zweifeln, dass Gott uns wirklich vollständig vergeben hat. Wir müssen also darauf achten, dass Sündenbekenntnis nicht irgendwie zu einer Routine wird. Denn dann wird unser Bekenntnis schwach und dann wird es auch wenig bewirken. Ja, vielleicht bewirkt es sogar, dass wir in alte Denk- und Verhaltensmuster zurückfallen. Und ich finde es großartig, wie John Stott, ein britischer Theologe, den ich sehr schätze, in einem seiner Bücher geschrieben hat. Und er spricht bei Buße von zwei Komponenten. Das ist das eine, dass wir Sünde bekennen, dass wir Sünde zugeben, und das andere, dass wir zur Sünde aber auch Nein sagen. Sagt also, Sünde als Sünden zu sehen, und dann kommt das Zweite. Wir sagen ihr ab, wir sagen Nein zu ihr. Damit nehmen wir die richtige Einstellung sowohl gegenüber Gott als auch gegenüber der Sünde ein. Also Gnade Gottes, dass wir im richtigen Licht betrachten, in der richtigen Größe betrachten. Und so hängt meiner Meinung nach auch immer Sündenbekenntnis und Erkenntnis immer auch mit Anbetung zusammen. Denn je mehr wir verinnerlichen, wer Gott ist und wie er ist, wird das Auswirkungen auf unsere Sündenbekenntnis haben. Je mehr wir verinnerlichen, wie Gott und wie er ist, je mehr wird dies Auswirkungen auf unsere Sündenbekenntnis haben. Denn je mehr wir über Gottes Größe und Herrlichkeit und Vollkommenheit nachdenken, umso mehr werden auch unsere Sünden ans Licht gebracht. Und umso mehr erkennen wir die Dimension des Ganzen. Und damit verändert sich meiner Meinung nach auch der Umgang mit Sünden und auch mit Sündenbekenntnis. Es geht dann also darum, wir hören nicht deshalb mit Sünden auf, weil wir meinen, Gott wird uns bestrafen. Ich glaube sogar, dass das Werksgerechtigkeit ist. Weil wir dann meinen, wir müssen wieder was durch unsere Taten irgendwie ausgleichen. Nein, ich glaube, wenn wir das in diesem Licht betrachten, dass dann das uns vielmehr in diesen Gedanken hineintreibt, wie kann ich Jesus das antun? Wie kann ich das Jesus antun, der für mich gestorben ist, damit ich der verdienten Strafe entgehe? Merkt ihr den Unterschied? Also Sünde nicht aus der menschlichen Perspektive betrachten. Ich habe da jemand verletzt, ich habe da mein Kind angeschrieben. Nein, ich habe Gott verletzt. Ich habe ihn hintergangen. Ich habe Gott betrogen. Also Sündenbekenntnis im Licht der Anbetung bedeutet zweierlei. Ich bekenne meine Sünden, indem ich bekenne und indem ich dann aber auch Nein sage. Nein sage zur Sünde und mich dann bewusst auch von der Sünde lossage. Wir haben nach oben die Anbetung, wir haben das nach innen gerichtete Gebet. Und jetzt wollen wir noch das Dritte anschauen, das nach außen gerichtete Gebet. Das ist zum einen das Bitten. Das Bitten für meine ganz persönlichen Nöte und Anliegen. Und auf der anderen Seite die Fürbitte. Ich bete für die Nöte und für die Anliegen anderer Menschen. Und der Vers, der jetzt kommt, der sollte euch alle eigentlich bekannt sein. Jakobus 4, Vers 2 bis 3. Vor einigen Jahren durfte ich als Ältester den Connect-Kurs halten zum Thema Gebet. Und da bin ich über diesen Vers gestolpert, weil der in den Connect-Unterlagen ist. Und der Vers lässt mich seitdem nicht mehr los. Trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Seitdem ich diese Verse entdeckt habe, lassen sie mich nicht mehr los. Denn mir ist bewusst geworden, ja, wie oft bitte ich nicht. Ich habe eine Bekannte, die bittet auch für die kleinen Dinge. Und die hat schon mal ein Stück Kuchen gekriegt, einfach weil die gebetet hat. Und plötzlich stand jemand vor der Tür und hat einen Kuchen abgeliefert. Ich dachte, warum mache ich das nicht selbst? So vielleicht öfters für Kuchen beten. Oder ihr kennt das vielleicht mit dem Parkplatz. Also meine Frau ist da großartig drin. Vielleicht ist es auch eine Frauensache, weil die vielleicht mehr Schiss haben vom Parken. Gut, der Rui macht es auch so. Wunderbar. Und der Rui hat auch Gebetserhörungen, wenn es um Parkplatz geht. Aber es ist doch echt so. Warum bitten wir so oft nicht? Warum fragen wir Gott oft nicht auch um die kleinen Dinge? Ich glaube, oft ist es so, dass wir es erstmal selbst versuchen, dass wir eigene Ideen und Möglichkeiten haben und versuchen, es selbst auf die Rille zu kriegen. Aber wir haben Gott nicht gefragt. Wir haben ihn nicht gebeten. Und das sagt hier unser Jakobus, ihr bekommt nicht, weil ihr nicht bittet. Und deshalb gilt es immer wieder auch, sich das mit auf den Schirm zu nehmen und dann aber auch zu prüfen, warum bete ich? Warum bitte ich jetzt für eine besondere Sache? Jakobus spricht hier von einer verwerflichen Absicht, ganz nach dem Motto, mein Wille soll geschehen, damit meine Begierden gestillt werden, dass es um mich geht. Vielleicht sogar, dass wir manipulativ unterwegs sind, dass wir ein ausgeklügeltes Gebetssystem haben. Irgendwie, um irgendwie von Gott irgendwas zu bekommen, schlagen wir ihm irgendwie einen Deal vor. Also das Klassische ist ja, ich gebe auch 50% von meinem Lottogewinn an dich. Schon irgendwie ein ausgeklügeltes Gebetssystem. Aber sagt Jakobus, wir sollen hier nicht manipulativ sein in unserem Beten. Vielleicht ist auch das andere der Fall, dass wir eher zurückhaltend sind, dass wir uns gar nicht trauen, unser Anliegen vor Gott zu bringen, aus welchen Gründen auch immer. In Epheser 6, in der Waffenrüstung, kommt es sogar, dass wir eben dranbleiben sollen. Also wir sollen um alles bitten. Wir brauchen uns wegen nichts zu schämen. Wir können mit allem vor Gott kommen. Und David Blösch, der schreibt es ganz stark, beten ist nicht einfach bitten. Es ist ein hartnäckiges Bitten. Es ist ein aktives Verhandeln mit Gott. Es denkt nicht nur über Gottes Verheißung nach. Er greift sie und beruft sich auf sie. Ich finde es super, wir haben so eine Verheißungskonkordanz zu Hause. Da stehen die ganzen Verheißungen Gottes drin. Und ich finde es voll cool, mal Gott beim Namen zu nehmen, zu sagen, du hast in deinem Wort geschrieben. Du willst, dass alle Menschen errettet werden. Und deshalb bete ich für meinen Freund und meinen Verwandten und XY, weil du, Gott, willst, dass der errettet wird. Bete ich, dass er errettet wird. Ich mach mich fest an deinem Wort. Daran darf man uns festmachen, an diesen Verheißungen Gottes. Und dann heißt es auch, dran zu bleiben, mit Gott zu ringen, lange Wege zu gehen. Ich habe von Georg Müller gelesen, der ja einer der großen Beter in der Geschichte ist und von dem man viele Biografien lesen kann. Der hat für einen Freund über 40 Jahre gebetet, dass der Jesus kennenlernt. Und der Georg Müller ist verstorben, aber bevor er begraben hat, hat sich der Freund bekehrt. Aber der hat wirklich viele Jahrzehnte für ihn gebetet. Der ist dran geblieben. Sein Verhandeln, ein Ringen mit Gott, ein Festmachen an seinen Verheißungen. Ganz ehrlich, und ich merke, ich habe noch eure Aufmerksamkeit, deshalb bringe ich jetzt noch mal ein bisschen Theorie, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass auch unser Gebetsleben deshalb leidet, weil wir vielleicht auch enttäuscht sind. Weil Gott vielleicht noch Gebet nicht erhört hat. Oder weil wir vielleicht an der Frage scheitern, und das finde ich eine Frage, die mich auch lange Jahre bewegt hat, dass auf der einen Seite Gott ein souveräner Gott ist, ja? Wissen wir ja, haben wir gerade drüber geredet. Gott hat alles in Kontrolle. Gott hat alles im Griff. Und auf der anderen Seite, wir beten sollen und aufgefordert sind zu beten. Wenn wir manchmal denken, Herr, warum soll ich eigentlich beten, wenn Gott doch souverän ist und eh alles nach seinem Willen lenkt? Und ich finde es extrem spannend bei Elia im Alten Testament. Das ist einer der beeindruckendsten Personen, finde ich, im Alten Testament. Und ihr kennt vermutlich alle diese Geschichte mit den Baalspriestern. Und wie sie sich treffen dort am Berg Horeb. Ganz Israel, fast ganz Israel hat sich dem Baalskult hingegeben. Und es kommt zu diesem großen Showdown. an diesem Altar und mit dem Wasser, da drauf gegossen wird, und die Baalspriester, die sich ritzen und versuchen irgendwie ihren Baal dazu zu bewegen, dass was passiert. Und wie dann Elia kommt und sagt, schüttet Wasser drüber, und dann kommt Feuer vom Himmel. Und der Elia, das war schon ein Typ, Jakobus 5, die Verse 16 bis 18. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen, und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Das war alles rund um diesen Altarbau. Und weil dieses ganze Volk eben dem Baal nachgefolgt ist, hat Elia einfach erstmal dafür gesorgt, dass eine Krise in dem Land ausbricht. Gebetet, buff, 3,5 Jahre, es hat nicht geregnet. Und dann war dieser Showdown, und Elia fängt an und betet, dass es wieder regnet, und es fängt an zu regnen. Also Elia schien in der Lage zu sein, durch sein Gebet dafür zu sorgen, dass es nicht mehr regnet, beziehungsweise dass es wieder anfängt zu regnen. Also der hat ganz schön was hingekriegt. Und da ich selbst nicht besser ausdrücken kann, traue ich euch jetzt Zitate von Tim Keller zu. Aber ich finde die so genial, und ich möchte euch gerne daran Anteil geben. Es ist offensichtlich, dass Gott letztlich alles, was geschieht, in seiner Hand hat, und dass es nicht möglich ist, ihm mit unseren Gebeten die Herrschaft über irgendeinen Bereich des Universums wegzunehmen. Stimmt er dem zu? Okay. Doch andererseits gehört es zu Gottes Güte und Ordnungen, dass er es ermöglicht, dass unsere Gebete etwas bewirken in der Welt. Wie er diese beiden Dinge, seine allmächtige Herrschaft über den Gang der Welt und die Tatsache, dass er die Menschen durch ihre Gebete und Handlungen als verantwortliche Akteure an diesem Gang beteiligt, zusammenbringt, ist eines der praxistauglichsten Geheimnisse der Bibel. Also Keller erklärt dann hier, was er mit praxistauglich meint. Auf der einen Seite lehrt uns die Bibel, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Das sehen wir ja in Jakobus 4. Und trotzdem gibt es einen Gott, der einen souveränen Plan ausführt. Und wie vorher gesagt, als Menschen denken wir doch entweder oder. Also entweder ist Gott souverän und was wir tun zählt nicht. Oder das andere, wir müssen es bewegen, wir müssen es durch unser Gebet zum Beispiel, müssen wir Gottes Arm, Gottes Kraft irgendwie bewegen. Und Keller hat meiner Meinung nach auf diese Fragestellung eine Hammers Antwort. Das ist das nächste Zitat. Wenn wir glauben, dass Gott alles regiert und dass unser eigenes Handeln nicht zählt, führt uns das in eine passive Entmutigung. Es bringt ja doch nichts zu beten. Glauben wir dagegen ernsthaft, dass wir mit unserem Handeln und Beten Gottes Arm bewegen und seine Pläne ändern können, ist das Ergebnis eine lähmende Angst. Was, wenn wir Gottes Arm falsch bewegen? Auch ganz starke Werksgerechtigkeit drin. Ich muss es machen, gell? Ist dagegen beides wahr, haben wir den bestmöglichen Anreiz, uns anzustrengen und wissen uns doch die ganze Zeit getragen von dem ewigen Arm Gottes, denn es ist ja gar nicht möglich, dass wir Gottes gute Pläne für uns zunichte machen können. Versteht ihr das? Ist dagegen beides wahr, haben wir den bestmöglichen Anreiz, uns anzustrengen und wissen uns doch die ganze Zeit getragen von den ewigen Armen Gottes, denn es ist ja gar nicht möglich, dass wir Gottes gute Pläne für uns zunichte machen können. Und deshalb schreibt Keller, und das ist das letzte kurze Zitat, was für eine unerhörte Wahrheit. Gott lässt sich dazu herab, Gebet zu erhören. Er lässt es zu, dass die Welt in einem gewissen Sinne von der Macht des Gebetes bestimmt wird. Beten ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ich komme zum Schluss. Wir haben geredet über Anbetung. Wir haben geredet über Sündenbekenntnis und über Bitte und Fürbitte. Und ich glaube, alles drei hängt sehr eng zusammen. Wenn wir anfangen anzubeten, hat das was zu tun mit unserer Sündenerkenntnis und unserem Bekenntnis. Und wenn wir anbeten, dann hat es was zu tun mit unserer Art der Fürbitte. Denn plötzlich verändert sich auch meiner Meinung nach unsere Fürbitteliste. Wir prüfen die vielleicht auch nochmal im Angesicht dieses herrlichen Gottes. Und wir trauen ihm zu, dass er unsere Fürbitten erhören wird. Ich habe begonnen mit dem Bild des Segelboots und ihr dürft jetzt weiterschalten und nochmal weiterschalten, bitte. Und nochmal. Und ich möchte euch einfach noch ein paar praktische Gedanken weitergeben. Und das Wichtigste ist, just do it. Mach's einfach. Selbst wenn du vielleicht gerade am Treiben oder gar am Sinken bist, nimm dir doch vor, mit 5 Minuten anzufangen, am Tag zu beten und damit zu rechnen und zu glauben, dass Gott dein Gebet erhört. Mit meinen Studenten am Bibelseminar habe ich ausgemacht, dass sie 15 Tage, jeden Tag 15 Minuten beten. Am Stück, also 15 Tage am Stück, jeden Tag 15 Minuten. Das war gar nicht so einfach. Manche mussten wieder von vorne anfangen, weil sie einen Tag 8 oder so einmal ausfallen lassen haben. Aber sich das mal vorzunehmen und zu sagen, okay, ich bete regelmäßig, ich bleibe da dran im Gebet. Und dann echt auch mit der Anbetung beginnen und diese Fürbitteliste auch im Angesicht von Anbetung dann eben betrachten. Was mir enorm hilft, ist ein Gebetstagebuch zu schreiben. Und ich schreibe mir da echt auch meine Gebetszeiten rein, weil wie schnell schludert man da, ja? Ich habe ja heute schon irgendwie irgendwann mal irgendwo gebetet. Und es soll nicht gesetzt sein, aber ich glaube, wir verlieren ganz schnell den Überblick über das, wie und wann wir beten. Und mir hilft es. Ich schreibe ich auch vielleicht mal 2 Tage nicht rein, weil es nicht gepasst hat. Und dann gehe ich deshalb auch nicht unter. Aber es hilft mir zur Orientierung, mal ein bisschen aufzuschreiben, meine Gebetszeiten und auch wofür ich bete. Und dann noch viel besser, Gebetserhörungen zu markieren, weil das motiviert. Sehe ich, ja, da passiert richtig was. Und dann möchte ich euch noch diese Gebetssystematik anbefehlen von Tim Keller. Und er hat auch ein Gerüst zur Selbstprüfung. Ist beides auf dem Blatt drauf. Ihr dürft es mitnehmen, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Und dann dranbleiben. Ich wünsche euch, und das wünsche ich euch wirklich für diesen Sommer, dass ihr viele coole Segelturns erlebt in eurem Gebetsleben. Dass viel Wind drin ist, dass ihr vielleicht an mancher Stelle ganz neu motiviert werdet und dass ihr immer wieder aus dieser Gnade und dieser Liebe Jesu heraus lebt und Schritt für Schritt vorangeht, dranbleibt. Man könnte unglaublich viel zum Thema Gebet sagen und es fiel mir unglaublich schwer, mich irgendwie festzulegen, was ich gerne heute weitergeben möchte. Aber ich hoffe und bete sehr darum, dass wir als Gemeinde eine betende Gemeinde sind und vielleicht noch viel mehr werden. Und ich schließe noch einmal mit Tim Keller. Beten, das ist ehrfürchtige Scheu, Zweisamkeit mit Gott, kämpfen und ringen, aber es ist der Weg zur Realität. Es gibt nichts, was wichtiger, schwerer, reicher oder lebenveränderter wäre. Es gibt nichts, was so groß ist wie das Gebet. Amen.